Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 1 von Open Science Radio, der ersten richtigen Ausgabe, nachdem ich euch in der letzten Episode der sogenannten Nullnummer ein bisschen was darüber erzählt habe, was ich in diesem Podcast-Projekt plane und wie ich es vielleicht auch gedenke umzusetzen oder vielmehr, welche Dimensionen dieses Themas hier eine Rolle spielen wollen. Ja, in diesem Podcast-Projekt geht es ja rund um das Thema Open Science in all seinen vielschichtigen Facetten, die dafür eine Rolle spielen. Und in dieser ersten Ausgabe soll es inhaltlich auch langsam mal losgehen. Dem seien drei kleine Punkte vorweggeschoben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich das Ganze inhaltlich aufziehe. Ich habe so eine grobe Idee, in welcher Reihenfolge ich welche Themen gerne ansprechen würde, wobei es da eher so um grundlegende Dinge geht, um das Ganze, um so ein grundlegendes Basisverständnis. Und sicherlich werden so die aktuellen Entwicklungen und Projekte, die ich finde, immer mal wieder dazwischen kommen, die werden relativ ungeordnet sein, so wie sie halt reintrudeln. Aber ich möchte so diese großen Grundthemen, die man verstehen muss, um das Gesamtkonzept nachvollziehen zu können, die würde ich gerne nacheinander auch so ein bisschen näher betrachten. Das würde ich allerdings ungern alleine machen, aber ich habe da schon die ein oder andere Idee. Als zweites möchte ich noch vorwegschieben, dass viele werden es von euch gemerkt haben, die jetzt schon auf der Website waren, das Thema Website immer noch so ein bisschen Baustelle ist. Besonders die Auslieferung der Podcasts ist an der einen oder anderen Stelle noch nicht so optimal, wie ich mir das wünschen würde. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ich für die Auslieferung der Podcasts das Podlove Podcasting Publisher Plugin den Podlove Podcasting Publisher benutze. Und der mich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen ins Schwitzen bringt, da mein technisches Verständnis dann, wenn es in die Tiefen geht, dann doch recht schnell aufhört. Und die Software selbst noch in der Alpha-Version ist. Ich sie aber jetzt gerne schon verwenden würde, da ich sie in ihren Funktionalitäten äußerst überzeugend finde. Und zum anderen ich das Projekt ja neu aufgesetzt habe. Das heißt, ich würde jetzt von Anfang gerne diese eine Software benutzen, damit ich dann im Nachhinein nicht nochmal das Thema der Umstellung habe. Der dritte Punkt, den ich sozusagen als Hausmeisterthemen vorausschicken würde, ist, dass ich so auf die ersten Reaktionen auf dieses Projekt, also ein, zwei Rückmeldungen hatte, wo es um die Sprache ging. Ich werde das hier maßgeblich in Deutsch machen. Da fühle ich mich einfach am allersichersten. Es wird sich aber nicht umgehen lassen, dass man relativ viel englische Quellen auch benutzt. Viele der Projekte laufen ja international, werden auf Englisch veröffentlicht. Und ich möchte es auch nicht ausschließen, dass die ein oder andere Folge auch auf Englisch stattfindet. Das wird darauf ankommen, was jeweils für Gäste hier vielleicht mitspielen, aber auch um was es für ein Thema geht. Ob euch das dann gefällt, naja, das muss man dann sehen. Ich bin vielleicht nicht der allerbeste Englischsprecher, aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, kommen wir zum ersten inhaltlichen Punkt, über den ich kürzlich, ich glaube sogar heute oder gestern gestolpert bin. Und zwar gibt es mittlerweile an der University of Oxford ein Graduate Training in oder für Open Science. Das Ganze nennt sich Open Science Training Initiative. Ist auch unter opensciencetraining.com zu erreichen im Netz. Es geht um Folgendes. Man hat also an der University of Oxford wahrscheinlich nicht erst gestern erkannt, dass es, dass also die hohe Konnektivität, in der wir leben, auch für die Forschung und ihr globales Publikum eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. Und man will die Wissenschaftler, die sich derzeit in einem, ich glaube, das ist ein Postdoc-Programm, befinden, will man sozusagen aus so einer Bottom-up-Ausbildung, also eine von den Wissenschaftlern selbst induzierte Bewegung, möchte man die jungen Wissenschaftler unterstützen, die Methodiken zu verstehen, die für Open Science wichtig sind, die Daten-Sharing-Infrastruktur, die vonnöten ist, zu verstehen, den Umgang damit zu verstehen. Also man will ihnen sozusagen eine offene wissenschaftliche Ausbildung angedeihen lassen, neben ihrer fachlichen Ausbildung, um Open Science Projekte durchzuführen, zu initiieren und auch in die bestehende Lehre zu integrieren. Also auch das Thema der Weitervermittlung des Unterrichts, des offenen, auch naturwissenschaftlich offenen Unterrichts, wird also auch hier mit bedacht. Das Ganze ist derzeit angesiedelt, wie gesagt, an der University of Oxford. Und wird jetzt im Januar 2013 erstmalig in einem im Graduiertenprogramm dort laufen. Das Schöne ist, dass die Inhalte, die dort den Studenten, den Postdocs oder den Doktoranden zur Verfügung gestellt werden, gezeigt werden, nicht nur dort im geschlossenen Umfeld bleiben, sondern sich den Gedanken der Openness selbst zu Herzen nehmen und im Nachgang dann alle Materialien unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht werden. Man kann sie also dann auf der entsprechenden Website selber nachvollziehen, sich die Inhalte auch herunterladen. Alle Inhalte werden kostenlos zur Verfügung stehen, sehr wahrscheinlich unter einer CC BY-Lizenz, also der Namensnennung des Urhebers. Und man kann sie dementsprechend verarbeiten für sich selbst, man kann sie weitergeben, man kann sie aber auch verändern, remixen etc. Das dürfte relativ spannend sein, was dort laufen wird. Ich denke mal, die ersten Veröffentlichungen wird man dann Ende diesen Monats oder Anfang des nächsten Monats auf der Seite sehen. Das Ganze passiert oder inhaltlich richtet man sich dort sehr, sehr stark nach den Leitlinien, die unter dem Namen Panton Principles, also Panton geschrieben, Principles veröffentlicht wurden oder geschaffen wurden, die also Wissenschaftlern helfen sollen, sich der Herausforderung der Freigabe ihrer Daten, der Daten, die sie erhoben haben und die sie auswerten, zu stellen. Die Panton Principles sind sozusagen die Grundsätze und auch die Grundlage für die Veröffentlichung und Lizenzierung von Daten von Wissenschaftlern. Die Panton Principles selbst sind sozusagen in Zusammenarbeit mit der Open Knowledge Foundation entwickelten Grundsätze für offene Forschungsdaten, für den Umgang mit offenen Forschungsdaten. Und diese beruhen auf der Wiederverwendung und Weiterentwicklung, aber auch der offenen Kritik an den veröffentlichten Inhalten wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Panton Principles kann man auf der Website auch in mehreren Übersetzungen sich anschauen. Die Website unter pantonprinciples.org zu erreichen. Das Ganze ist relativ knapp. Es sind vier Grundsätze, die bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen eine Rolle spielen, wenn man diese offen gestalten will. Die Panton Principles gehen davon aus, dass die die veröffentlichten Forschungsergebnisse ausdrücklich in die Gemeinfreiheit entlassen werden. Das heißt also, sie sind jedem zugänglich und sind explizit nicht nur für die Weiterverbreitung, sondern auch für die Weiterverarbeitung gedacht. Die vier Grundsätze kann sich jeder dann auf der Website nachlesen. Was ich ganz spannend finde, was sicherlich auch nicht neu ist, sondern wer sich so ein bisschen mit der Open Knowledge Foundation und den besonders den Open Data Grundsätzen auskennt, wird das auch schon mal gehört haben, ist, dass auch hier wieder genannt ist, dass Creative Commons Lizenzen außer der Lizenz CC0, also sozusagen Public Domain, dass alle anderen Creative Commons Lizenzen, aber auch Lizenzen wie die GFDL, die GPL, BSD-Lizenzen nicht für die Datenveröffentlichung geeignet sind, also für die Datenveröffentlichung im Sinne von Open Data. Und dass von deren Nutzung dringend abgeraten wird. Im Gegenteil wird dazu geraten, entweder eine Verzichtserklärung zu nutzen oder Lizenzen, die speziell für Daten geeignet sind. Da kann man sich also auf der Website patentprinciples.org oder auch auf der Open Knowledge Foundation Website für die Data Definition unter opendefinition.org schlau machen. Ich finde das Projekt ganz spannend und bin wirklich gespannt, was da für Inhalte kommen. Also beim Open Science Training, bei dieser Initiative wird es also vorrangig um Mikrovorlesungen und Übungen gehen. Da bin ich gespannt, wie das inhaltlich umgesetzt wird. Denn sicherlich wird auch das Thema Storytelling da an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielen. Ja, der nächste Punkt auf meiner kleinen Themenliste, die für die Ausgabe nicht besonders lang ist, aber nichtsdestotrotz ganz nette Sachen enthält, ist Zooniverse. Zooniverse werden die meisten sicherlich kennen, zu erreichen unter zooniverse.org. Also Zoo wie Z-O-O, ist die größte oder zumindest eine der größten Plattformen für Citizen Science Projekte im Netz. Citizen Science, werden die meisten auch sicherlich kennen, ist, könnte man sagen, Bürgerwissenschaft, sprich also wissenschaftliche Projekte, bei der nicht nur Wissenschaftler oder Akademiker oder Experten, wie man auch immer sie nennen möchte, die eigentliche Forschung betreiben, sondern einen Großteil der forscherischen Arbeit durch Bürger betrieben werden kann. Man kennt das oder man kann sich vorstellen, dass wenn beispielsweise Hunderttausende Bilder anfallen, ist das ein riesen Stapel an Arbeit, der von einzelnen Wissenschaftlern schlecht bis gar nicht bewältigt werden kann. Wenn man sowas crowdsourced, also verteilt und auf viele Schultern verteilt von denjenigen, die sich da fachlich für interessieren oder einfach Spaß haben, sich an solchen Projekten zu beteiligen, dann kann man diese Arbeit, die Auswertung, in dem Fall zum Beispiel solcher Bilder, in sehr viel kürzerer Zeit durchführen. Nach dem Prinzip funktioniert auch Zooniverse. Die Plattform, die es jetzt schon etwas länger gibt, ich glaube seit 2007 und mit knapp über 740.000 Menschen weltweit, also einen beträchtlichen Mitglieder oder Citizen Science Scientists Pool hat. Und als ich letztens auf dieser Seite mal wieder geschaut habe, was es da so Neues gibt, sind mir in der Tat wieder neue Projekte aufgefallen, es gibt da noch eine ganze Menge an Projekten, die nach wie vor laufen. Also die berühmtesten oder die, über die man vielleicht schon mal was gehört hat, ist sicherlich das Projekt Planet Hunters, wo es darum geht, astronomische Bilddaten zu durchforsten und oder mit dem Ziel, andere Planeten und Sterne zu finden. Ein anderes Projekt, was durchaus in der Öffentlichkeit ein bisschen wahrnehmbarer war, ist der Seafloor Explorer. Da geht es darum, Bilddaten von Ozeanographen, die also den Meeresboden als Habitat gefilmt haben, auszuwerten. Ich glaube, da gerade beim Seafloor Explorer waren es eine ganze Menge an Bildern. Wenn ich mich nicht täusche, waren es über 40 Millionen Bilder, die da aufgenommen sind. Mittlerweile ist ein erstes Set herausgegeben worden. Ich glaube, das erste Set beinhaltet nur in dem Fall 100.000 Bilder. Und darum geht es, oder in diesem Projekt geht es dann darum, dass Leute, die dort mitmachen, genau gucken, was sie auf diesen Bildern erkennen, das, was sie dort an Organismen erkennen, benennen können. Wir haben also, wenn man auf die Seite dieses Experiments geht, seafloorexplorer.org, sieht man also, dass da eine ganze Reihe an beeindruckenden Zahlen schon vorliegen. Also wenn ich das mal kurz benennen darf, es gibt also mittlerweile über 1,15 Millionen Bilder, die klassifiziert sind. Man hat mittlerweile fast oder knapp unter 900.000 Muschelarten markiert. Man hat über 77.000 Fischarten markiert oder Fische markiert, nicht Arten. Man hat über 1,7 Millionen Seesterne markiert. Also das ist eine ganze Menge an Auswertung, die da schon erfolgt ist. Das Projekt ist gestartet im September und dürfte noch eine ganze Weile laufen. Es gibt zwei aktuelle Projekte, die gerade im Oktober und im Dezember gestartet sind. Im Oktober ist das Projekt CellSlider gestartet, wo es darum geht, Krebs-Samples, Krebsproben, also die Krankheit Krebs-Proben zu klassifizieren und in dessen Rahmen mittlerweile auch schon seit Oktober auch schon wieder über 360.000 Bilder analysiert worden sind. Das zweite Projekt ist jetzt relativ frisch. Ist ein Projekt, was hauptsächlich an der University of Minnesota läuft. Ist im Dezember, Anfang Dezember, am 11. Dezember gestartet und läuft unter dem Namen Snapshot Serengeti. Da geht es darum, dass mittlerweile die Bilddaten, die in verschiedenen Nationalparks in der Serengeti in Tansania vorliegen, durchforstet werden müssen und dort die verschiedenen Tierarten benannt werden müssen. Auch hier sind schon einige Fortschritte zu erkennen, aber da wird ebenso noch eine ganze Menge an Arbeit vorliegen. Ja, also wer sich daran beteiligen möchte, dem kann ich das nur anraten. Ansonsten ist es immer wieder spannend, sich durch diese Projekte, durch diese Datenbanken zu wühlen. Ist alles auch sehr nett aufbereitet. Also so machen auch Citizen Science Projekte wirklich Spaß. Ja, aber es gibt nicht nur in den USA oder im Ausland spannende Projekte, sondern auch in Deutschland. Und eins der neueren deutschen Projekte ist das Projekt Science Starter, das von Wissenschaft im Dialog ins Leben gerufen wurde und gefördert wird vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Science Starter ist eine Crowdfunding-Plattform, also eine Plattform, auf der verschiedene Projekte aus Wissenschaft und Forschung oder aus der Metaebene, also aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation, also der Kommunikation über Wissenschaft und Forschung, ausgeschrieben werden können, beziehungsweise wo diese Projekte um finanzielle Unterstützung werben können. Hier kann man also als Projekt sich von mehreren Interessierten oder von im besten Fall von vielen interessierten Einzelpersonen finanzieren lassen. Das Ganze funktioniert so, dass man das Projekt dort ausschreibt und nicht nur sagt, worum es geht, sondern auch noch wie das Ganze finanziert werden soll, also wie man dieses Projekt unterstützen kann. Dazu legt man einen Wert fest, den man gerne finanziert wissen möchte und versucht halt über diese Plattform und über die sozialen Netzwerke in der Regel so viele Unterstützer wie möglich für dieses Projekt zu finden. Dafür, für die Beteiligung daran, sprich also wenn man eines dieser Projekte unterstützt, gibt es verschiedene Dankeschöns, die man erhält. Das sind in den einzelnen Projekten ganz unterschiedliche Sachen. Da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Ich habe mittlerweile von den 8 aktiven Projekten auf Science Data selbst 2 unterstützt. Zum einen ist das das Projekt Home von Alexander Perl. Im Projekt Home geht es darum, ein soziales Netzwerk zu schaffen, hervorzubringen, das sich im Gegensatz zu vielen anderen bereits bestehenden sozialen Netzwerken durch maximale Barrierefreiheit auszeichnet und dementsprechend wesentlich geeigneter ist für Personen, die einfach besondere Bedürfnisse mitbringen und die sich in den bestehenden sozialen Netzwerken einfach schwieriger zurechtfinden durch was auch immer für Gründe. Und Alexander sucht für dieses Projekt, das noch, wenn ich das richtig sehe, noch sehr weit am Anfang steht. Also da ist noch eine Menge Arbeit, die man hier reinstecken muss. Benötigt für dieses Projekt 15.000 Euro insgesamt. Und derzeit ist das Projekt bei 1.400, knapp über 1.400 Euro. Da ist also noch eine ganze Menge Luft nach oben, die Science Starter Kampagne läuft noch 43 Tage, sprich also 43 Tage kann man für diese oder kann man dieses Projekt noch unterstützen finanziell und kann sich dafür auch eine Reihe von Dankeschöns, sogenannten Perks, aussuchen. Das zweite Projekt, was ich selbst auch unterstützt habe, ist ein Projekt von Christian Stern, der gerade sein PhD abgeschlossen hat, wenn ich das richtig mich richtig erinnere, und zwar in einem der Helmholtz-Zentren. Christian hat das Projekt One World, One Lab ins Leben gerufen und sucht dafür auf Science Starter Unterstützung. Das Projekt oder in dem Projekt geht es darum, dass Christian gerne durch die Welt reisen würde und eine kleine Dokumentarreihe, filmische Dokumentarreihe machen würde über die Wissenschaftler an vielen verschiedenen Stellen in der Welt. Es geht also letztendlich darum, dass Christian zu Wissenschaftlern in anderen Ländern geht und zeigt, wie diese arbeiten, womit sie sich beschäftigen, wie der Alltagsablauf aussieht, wo aber auch so kulturelle und religiöse Unterschiede bestehen und wie das wiederum dann zurückspiegelt auf die Arbeit als Wissenschaftler. Am Ende herauskommen werden wohl 8 Videodokumentationen. Und auch das Projekt kann man noch unterstützen, noch ganze 19 Tage. Wobei hier die Finanzierung, die avisiert wurde, von 2.000 Euro schon fast erreicht ist. Da sind wir also heute bei einem Stand von 1.960 Euro, was großartig ist, weil das dann abzusehen ist, dass das also ein Projekt ist, was über ScienceStarter das erste Mal quasi dann auch vollständig finanziert wurde. Finde ich ganz großartig. Kann man aber auch noch, wenn jetzt übermorgen die 2.000 Euro erreicht werden, kann man auch noch weiter unterstützen. Das heißt also, der Betrag, der dann darüber hinaus zusammenkommt, der wird sicherlich dem Christian bei seinem Projekt auch weiterhelfen. Ja, wen das Thema ein bisschen näher interessiert, dem sei empfohlen, da auf die Webseite ScienceStarter zu gehen. Oder es gibt auch einen Blog auf den Scilogs für die ScienceStarter. Auch da ist mit dem Christian Stern ein Interview erschienen. Die Katja Machil hat ihn interviewt. Das Ganze findet man auf den Scilogs im ScienceStarter-Blog, aber auch in Audio auf SoundCloud. Die Links nehme ich einfach mit in die Shownotes, dann kann man da sehr einfach sich hinfinden. Allgemein empfehle ich einfach, die Plattform ScienceStarter im Auge zu behalten und öfter mal zu schauen, was dann für neue Projekte erscheinen, was es da Unterstützenswürdiges gibt, aber auch, um einfach so ein bisschen im Auge zu behalten, wie das ganze Thema Crowdfunding sich in der Wissenschaft so entwickelt. Das ist, glaube ich, kein unspannendes Thema. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch einen Hinweis auf eine Veranstaltung, die in Kürze stattfindet. Denn vom 30. Januar bis zum 2. Februar findet in Raleigh in den Vereinigten Staaten die Science Online-Konferenz statt, die meines Erachtens in den letzten paar Jahren regelmäßig stattgefunden hat. So auch dieses Jahr wieder. Auch da gibt es allerlei interessante Sessions, Vorträge, Workshops, also eine ganze Menge Formate. Da dürfte für viele was dabei sein. Unter anderem gibt es interessante Formate auch im Bereich Open Science. Ein Session-Vorschlag, den man bisher im Wiki findet. Denn so wie ich das gesehen habe, ist die bisherige Planung der Inhalte ausschließlich im Wiki. Auf dem Schedule, auf der Website findet man nur Platzhalter, die dann im Wiki gefüllt werden. Und im Wiki findet sich unter anderem die Session 1e, Leading Scientists Towards Openness, im Rahmen dieser Session man also so ein bisschen mal schauen will, was sind eigentlich so die Beweggründe für Wissenschaftler, sich in dem Bereich Open Science zu betätigen, also die eigenen Projekte, die eigene wissenschaftliche Arbeit offen zu betreiben. Unter anderem ganz interessant, es gibt eine Menge andere Sessions und Workshops, wo man sicherlich eine ganze Menge spannende Dinge findet. Leider ist das Ganze nur vor Ort oder in sogenannten Watchpartys nachzuverfolgen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Videos im Nachgang frei zur Verfügung stehen werden. Aber so wie es aussieht, ist zumindest das Streaming nur möglich, wenn man sich bei diesen Watchpartys anmeldet. Und das ist meines Erachtens kostenpflichtig. Könnte man sicherlich auch besser machen. Frei und ohne Barriere, ohne Anmeldung wäre sowas sicherlich wünschenswert. Vielleicht kommt das ja noch. Also für wen das eine Konferenz ist, dem sei die empfohlen. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder so ein paar Session und Panels. deren Auswertung, Wortprotokoll, Blogbeiträge oder ähnliches dann durchaus lesens- und sehenswert waren. Ja, das war's für die erste Episode. Falls das alles noch ein bisschen holprig war, es sei mir verziehen. Ich gewöhne mich gerade erst daran, alleine zu podcasten. Ich versuche auch in den kommenden Wochen noch so ein bisschen an meiner Moderationsfähigkeit oder Sprechfähigkeit zu arbeiten. Das ein oder andere, die ein oder andere störende Pause und das ein oder andere störende oder Füllwort versuche ich in Zukunft auch noch zu unterbinden, soweit mir das möglich ist. Ansonsten freue ich mich auf Kommentare, Anregungen, Kritik oder ähnliches, was immer euch einfällt, gerne per Mail oder über Twitter, was mich zum allerletzten Punkt bringt. Es gibt einen Twitter-Account zu diesem Podcast, der unter dem Twitter-Handle OpenSciRadio, also OpenSci mit SCI Radio, alles zusammengeschrieben, zu erreichen ist, also über die Webadresse twitter.com/OpenSciRadio. Findet ihr aber auch in den Shownotes. Auch darüber gerne Feedback. Ansonsten werde ich über diesen Kanal einfach die aktuellen Folgen posten. Ja, bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere auch in der kommenden Episode wieder dabei ist. Und recht herzlichen Dank.